wirst ja daran gedenken, denn meine Seele sagt mir's. Dies nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich noch. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Es ist ein köstlich Ding für einen Mann, dass er das Joch in seiner Jugend trage. Er sitze einsam und schweige, wenn Gott es ihm auferlegt, und stecke seinen Mund in den Staub. Vielleicht ist noch Hoffnung. Er biete die Backe dar dem, der ihn schlägt, und lasse sich viel Schmach antun. Denn der Herr verstößt nicht ewiglich, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen.
Es ist wieder November geworden. Traurig, triste und trüb. Wir haben von Christoph gehört. Aber Christoph ist jetzt daheim, um bei Jesus zu sein. Das ist sicher. Trotz Trauer und Triste und Trübnis. November, Nebel und Nässe und Nacht. Kurze Tage, lange Nächte. Aller Heiligen, aller Seelen, Volkstrauer da, Totensonntag. Gräber, Grüfte, Grablichter. Traurige Tage, düstere Zeiten, einsame Stunden. Jerusalem am Schaftor, Sommer. Kranke, Blinde, lahm und ausgezehrte. Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit und Haltlosigkeit. Vergessen, verlassen, verloren und verdammt. Da ein Aufschrei. Herr, Herr, ich habe keinen Menschen. Herr, ich habe keinen Menschen. Mit dieser notvollen Aussage stehen wir mitten in der Gegenwart. Dieser kleine Satz mit seinen wenigen Worten überbrückt 2000 Jahre. Das Gestern, das Heute und auch das Morgen. So war es, so ist es und so wird es sein. Und es ist wahr, in der Bibel stehen lauter alte Geschichten, die jeden Tag neu passieren. Wie viele haben das bis heute so erfahren? Wie viele haben das bis heute auch so erlebt? Und wie viele haben das auch bis heute so erlitten? Herr, Herr, ich habe keinen Menschen. So klagte auch einst in Jerusalem ein Mensch. 38 Jahre lang krank. 38 Jahre lang trostloses Dasein. 38 Jahre lang vergebliches Hoffen. 38 Jahre lang ohnmächtiges Begehren. Tag für Tag, Woche um Woche, Jahr für Jahr. Keiner sah mehr nach ihm. Niemand interessierte sich für ihn. Denn von seiner Sorte gab es einfach zu viele. Und obwohl es so viele davon gab, war er dennoch allein. Allein mit sich und seiner Krankheit. Er war übrig. Er war überflüssig. Und er selber war es überdrüssig. Gewiss hatte man von Amts wegen einige Vorkehrungen getroffen zur Milderung der Not. Ja, sicherlich ein paar Hallen für die Kranken errichtet. Das war ja schon ganz toll. Sie boten Schutz vor der sengenden Sonne und den Wassergüssen zur Regenzeit. Ein Siechenhaus war entstanden, so nannte man damals diese Einrichtungen. Ein Treffpunkt der Kranken, ein Brennpunkt des Elends, aber auch ein Zielpunkt der Hoffnungslosen. Denn dieser Ort war zu einem Wallfahrtsort geworden, für viele Kranke und Blinde, Lahme und Ausgezehrte. Man könnte sagen, so ein Lucht der Antike. Dorthin hatte man ihn also abgeschoben und abgestellt und abgelegt. Mehr konnte man auch nicht tun. Was will man denn machen? Und nun will ich Sie an diesem Morgen mitnehmen, in jene Halle am Teich Bethesda. Wir wollen zusammen dort einen Besuch machen. Und wie es sich damals zutrug, hat Johannes aufgeschrieben in seinem Evangelium, 5. Kapitel, in den Versen 1 bis 9. Und so berichtet er. Dann war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen. In denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme und Ausgezehrte. Sie warteten darauf, dass sich das Wasser bewegte. Denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sich das Wasser bewegt hatte, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre lang krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Komische Frage. Das wollte er doch. Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an dem Tag Sabbat. Tja, am Anfang, so als die ersten Spuren jener Krankheit sich zeigten, hatten die Angehörigen immer wieder einmal vorbeigeschaut und ihr Mitgefühl bekundet. Meistens am Sabbat. Es war aber an dem Tag Sabbat. Da ruhte die Arbeit. Man hatte Zeit. Man hatte Zeit für einen Besuch. Man hatte sich einen Blumenstrauß mitgebracht, um das Auge zu erfreuen. Ein andermal Rotbäckchensaft, um dem Körper etwas Gutes zu tun. Oder eine Rolle De Beugeler, Schokoladenkekse. Das war schon was, um seinem Verlangen etwas Süßem zur Rechnung zu tragen. Und hin und wieder auch ein frommes Buch, um die langen Stunden etwas abzukürzen. Das hielt aber keine 38 Jahre lang. Die Besuche wurden weniger. Der Saft und die Kekse blieben auch aus. Das Interesse auch. Bis eines Tages niemand mehr kam. Ich möchte beten. Herr Jesus, gib uns dein Wort für unser Herz und uns ein Herz für dein Wort. Amen. Bis niemand mehr kam. Mitten in der heißen Sonne des Orients war er auf der Schattenseite des Lebens gelandet. Es war an den Tag Sabbat und nun hatte man keine Zeit mehr. Man hatte Besseres zu tun, als in jene Hallen zu gehen und das Elend immer wieder zu sehen. Aber nun sollte an jenem Sabbat alles anders werden. Denn nun sollte er Jesus begegnen, der unsere und seine Einsamkeit durchbricht und auch die Tradition des Sabbats durchbricht, der Zeit hat. Der Zeit hat für ihn und für dich und für mich. Von drüben vom Tempelplatz halten die Klänge der festlichen Fanfaren herüber. Zum Deich Bethesda. Sie halten herüber in die Halle des Elends, wie so oft. Man feiert im Tempel ein großes Fest und viele Menschen waren zusammengekommen, um die großen Taten Gottes in der Geschichte des Volkes Israel zu rühmen, zu preisen und zu loben. Lobpreislieder, Anbetungshymnen, Dankchoräle, Posaunenchöre, Hafenensembles, das Jerusalemer Symphonieorchester, alles war da, um es wahr zu hören. Man feierte und jubelte und jauchzte in der Halle des Salomo. Man übertönte das Wimmern und Stöhnen und Fluren und Weiden in der Halle des Elends nebenan. Dort im Tempel wollte man nicht vergessen, was Gott Großes an ihnen getan hatte. Aber drüben, darüber vergaß man, was Gott jetzt im Kleinen von ihnen eigentlich getan haben wollte, da nebenan. Vielleicht ist das bis heute so geblieben. Feierlicher Gottesdienst und Messen, großartige Feste und Events. Unmittelbar daneben wohnt die Not und hockt das Elend. Und manchmal stirbt die Hoffnung. Und da erklingen die Lieder zur Ehre Gottes und gleichzeitig bringt keiner den Mund auf, um einen einsamen Menschen anzusprechen. Bringt keiner den Mut auf, einen Einsamen zu besuchen. Bringt keiner die Zeit auf, sich einem Aussortierten abzugeben. Herr, Herr, ich habe keinen Menschen. Hochhäuser und Mietskasernen, Plattenbauten und Sozialwohnungen, Beton und Glas bilden das Bild unserer Städte und Wohnungen. Menschen über Menschen wohnen dicht beisammen, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, ja Millionen. Einer kennt einer neben dem anderen und einer über dem anderen, aber keiner kennt den anderen. Keiner kennt den anderen. Herr, Herr, ich habe keinen Menschen. Unter Millionen und doch allein. Im Hochhaus und doch ganz unten. Abgeschottet hinter Beton, Stahl, Glas und marmorierten Stein. Sicher, wir haben ja auch Ämter genug, Wohnungsämter und Sozialämter und Jugendämter und sogar Fachämter. Aber Menschen, Menschen, die sich Zeit nehmen, die den anderen sehen, die einen verstehen, die ein gutes Wort haben und eine heilende Hand und helfende Hand, die ein bisschen Wärme und Anteilnahme verströmen, haben wir nicht oder nur wenige. Herr, ich habe keinen Menschen. Herr, ich habe keinen Menschen, sagen heute viele, die krank sind und behindert und einsam, vergessen und unverstanden. Man muss ja gar nicht körperlich krank sein, um diesen Satz voller Enttäuschung sagen zu müssen. Nein, da gibt es so viele Belastete und Traurige und Suchtgefährdete und Drogenabhängige, Alkoholiker und Melancholiker, Stellenlos und Arbeitssuchende, Alleinerziehende und Alleinlebende, es gibt so viel Elend. Eltern, die mit ihren Kindern nicht mehr zurechtkommen. Alte, die nicht mehr von ihren Kindern besucht werden. Jugendliche, die von ihren Eltern vor die Tür gesetzt werden. Ehen, die gescheitert und geschieden sind. Sie alle sitzen am Teich Bethesda. Alle. Und warten. Und warten. Und warten. Warten, bis sich das Wasser bewegt. Bis sich etwas ändert. Warten, bis sich etwas bessert. Warten, bis sich etwas bewegt in ihrem Leben, was sie so da absitzen. Und wenn sich nichts bewegt, wenn sie keine Hilfe sehen, keine Menschen finden, dann greifen sie, wenn das Warten sie nicht länger ertragen lässt und sie einfach nicht mehr länger warten wollen oder können, es nicht mehr aushalten können und schlussendlich zu einer Überdosis Schlaftabletten greifen, Gashahn aufdrehen, sich vor den Zug der Remstalbahn werfen, die zwischen Aalen und Stuttgart verkehrt. Aus lauter Verzweiflung, weil sie mitten unter Menschen leben und dennoch keinen Menschen haben. Herr, ich habe keinen Menschen. Das ist einer der trostlosesten Sätze in der ganzen Bibel. Herr, ich habe keinen Menschen. Das ist das traurigste Bekenntnis eines mitten unter uns lebenden Menschen. Herr, ich habe keinen Menschen, das ist das Bild unserer Welt. Damals in Jerusalem und heute hier. Nicht die Krankheit war ja das Schlimmste, doch am Teich Bethesda, sondern die Hoffnungslosigkeit, die Aussichtslosigkeit. Herr, ich habe keinen Menschen. In immer bedrückender werdender Häufigkeit wird dieser Satz geseufzt und gesprochen und gestöhnt bis heute. Und da kommt dann einer. Mit Licht in jenes Dunkel, in jene trüben Tage, in jene Traurigkeit. Ja, vordergründig gibt es viele namenlose Verlassenheit und trostlose Einsamkeit und bittere Verlorenheit. Doch da gibt es jenen einen, der sich gerade um die Menschen kümmert, die Kummer haben, der einfach Zeit hat, weil er Ewigkeit hat. Der den Hoffnungslosen begegnet, der verzagt, ermutigt und Verzweifelte aufliest, der einfach Liebe hat. Der auf der Schattenseite des Lebens, ja, auf die Schattenseite des Lebens geht und in die Elendsquartiere der Welt sie zu seinem Bethesda macht, zu einem Ort der Barmherzigkeit. So heißt der Name Bethesda übersetzt, Ort der Barmherzigkeit. Da ist der eine, der Barmherzigkeit hat und mitbringt. Es ist einer da, der auf der Talsohle des Menschenelends seine göttliche Macht ausübt, der in dem dunklen Tal da ist und mit seinem Stecken und Stab trösten und führen will. Sein Name ist Jesus, der Herr ist Heil, Rettung. Sein Titel Christus, der Gesalbte, der Priester, der König und Prophet. Seine Vollmacht, der Sohn Gottes, denn alle Macht ist ihm gegeben im Himmel und auf Erden. Und kein Geringer ist gekommen. Kein Geringer ist gekommen, um den Hoffnungslosen eine neue Hoffnung zu geben. Und einsam eine echte Gemeinschaft zu bringen. Und um den Belasteten ihre Lasten abzunehmen. Kein Geringer. Vielen Menschen ist er schon begegnet, in ihrem persönlichen Bethesda, vielleicht auch Ihnen. Sie wissen das am besten. Und hat aus dem Ort der Hoffnungslosigkeit einen Ort der Barmherzigkeit werden lassen. Er, der Gottessohn, ist für uns Mensch geworden, damit wir Menschen für andere werden können. Er wurde unser Bruder, damit wir anderen zum Bruder oder Schwester werden können. 38 Jahre lang, Herr, ich habe keinen Menschen. Da liegt die Hoffnungslosigkeit in Person vor uns. An jenem Teich Bethesda, und nun kommt Jesus, die Hoffnung in Person. Es gibt keinen Ort der Hoffnungslosigkeit, den Jesus nicht kennen und finden würde, keinen. Und so geht er hinein in die Bethesda-Hallen der Menschen, in das Ghetto des Elends, in die Quartiere der Not, in den Bunker der Einsamkeit, in die Labyrinth der Verzweiflung, Slums der Hoffnungslosigkeit. Da geht er hin. Er hat keine Berührungsängste. Nur ist es sich zu schade oder hätte keine Zeit. Und bei seinen Bethesda-Besuchen will er uns mitnehmen. Er will uns dabei haben. Uns, die er gesund und heil gemacht und erlöst hat, uns. Er will uns mitnehmen auf den Weg des Heils. Jesus will nicht allein gehen. Er sucht Mitarbeiter in den Weinberg, Seelsorgehelfer für 38 Jahre lang vernachlässigte, vereinsamte und Verlorene. Er tut das Entscheidende, aber wir müssen uns entscheiden, ob wir dabei sein möchten, wenn er das Entscheidende tut. Und was können wir von ihm lernen? Dreierlei. Erstens, Jesus sieht, was sehen wir? Als Jesus den Kranken liegen sah, so fängt seine Hilfe an. Und das ist das Besondere an unserem Herrn Jesus. Er sieht. Er sieht nicht nur, was vor Augen ist, sondern er sieht das Herz an, was drinnen ist. Er sieht, wie es tatsächlich um uns steht. Und immer wieder heißt es in den Evangelien, als Jesus den Menschen sah. Den Menschen. Er sieht nicht den Lahmen, den Blinden, der sieht den Menschen. Indem Jesus sieht, sieht er uns ganz. Sieht nicht nur den Kranken, die verkrümmten Glieder, die dichtverbogenen Finger, die glanzlos erloschenen Augen, sondern nimmt wahr die Enttäuschung des Lebens, die Einsamkeit des Abgeschobenseins, die Hoffnungslosigkeit des Wartens, die Schwermut der Hilflosigkeit, die Resignation der Zwecklosigkeit. Das alles sieht er. Manchmal wollen wir das ja gar nicht zugeben, dass er das alles sieht. Wir wollen es verheimlichen. Keiner darf wissen, wie es um uns steht, wie es innen uns aussieht. Er sieht es. Jesus sehen ist ein seelsorgerliches Sehen, ein liebevoller Blick, ein verstehendes Anschauen, eine wissende Anteilnahme. Der erste Schritt zur Hilfe. Wo man Menschen und Dinge sieht, wie sie wirklich sind, da beginnt der erste Schritt von der Diagnose zur Therapie. Und genau das braucht der Mensch. Genau das. Nötiger als alles andere. Diagnosen gibt es genug. Klug und zutreffende, wahrhaftige Therapie, die hilft aber und die verändert, die rettet, den ganzen Menschen im Blick hat, gibt es nur wenig. Selten, wenn überhaupt. Die Therapie und die Hilfe, die Seelsorge, die Jesus anbietet, ist mehr. Führt über die Diagnose hinaus, ist Therapie für Leib, Seele und Geist. Ja, wie ist es da nun mit uns? Jesus hat uns mitgenommen in diese Halle. Jesus sieht, was sehen wir, wenn er uns mitnimmt in den Teich Bethesda, in jene Halle des Elends. Sind wir nicht vielleicht eine menschenblinde, elendsblinde und nächstenblinde, hilflose Christenheit geworden? So vieles sehen wir heute. Die großen Probleme in der Welt, die wirtschaftlichen Nöte in der Welt, die Ungerechtigkeit in der Welt, die schrecklichen Katastrophen in der Welt, frei Haus geliefert durch das Fernsehen und den Medien. Ja, wir nehmen teil an dieser Welt. Aber Achtung, vor lauter Fernsehen haben wir vielleicht das Nachsehen verloren. Vor lauter Fernsehen das Nachsehen verloren. Den Blick für den Lazarus vor unserer Tür, für den Traurigen in der nächsten Etage, der immer wieder mit Selbstmordgedanken spielt, für den Kollegen, der mit seinem Älterwert nicht fertig wird und nun in ständiger Angst lebt, von der Betriebsleitung zum alten Eisen aussortiert zu werden, für die junge Witwe von nebenan, deren Mann so plötzlich an einem Herzinfarkt verstarb und die mit ihren zwei kleinen Kindern und dem Leben nicht mehr klarkommt. Und für den Studenten aus Nigeria, den die Hausbewohner argwöhnisch, hochmütig und selbstgerecht meiden. Wie das junge Mädchen gegenüber, das mit seinen Eltern zerstritten ist und in der Gefahr steht, auf die schiefe Bahn zu kommen. Oder für den älteren Fahrgast in der Straßenbahn, den er von ein paar angetrunkenen Halbstarken belästigt wird. Wir schauen zu oft weg. Wir schauen zu oft weg. Wir müssen anfangen, wieder richtig hinzusehen, wahrzunehmen, stehen zu bleiben, einzugreifen, mit Hand und Mund und Herzen, mit Fürsorge und Seelsorge und Leibsorge. Jesus, gib uns Augen, die was taugen. Und das Zweite, Jesus hört. Wie hören wir? Als Jesus sich nun den Kranken zuwendet und ihn anspricht, fühlt sich der Einsame zum ersten Mal wahrgenommen und ernst genommen und angenommen. Das seit langer Zeit. Und da brechen die Worte wie eine Sturzflut aus ihm heraus, als wenn eine Schleuse sich öffnet, so erzählt er seine Geschichte und die darin gipfelt und damit endet. Herr, Herr, ich habe keinen Menschen. Keiner, der sich Zeit nimmt. Keinen, der mal stehen bleibt. Keinen, der mich besucht. Keinen, der zuhört. Keinen, der mir was vorliest oder erzählt. Niemand kümmert sich. Nirgends ist da jemand. Aber nun ist Jesus da. Und nun hört Jesus zu. Und nun gibt es für Jesus nichts Wichtigeres als diesen Kranken und diesen Augenblick. Es ist ein heiliger Augenblick, eine heilige Stunde. Alles andere tritt jetzt zurück. Alles andere tritt jetzt zurück. Und der Halle da in Bethesda war was los. Da waren Geräusche, da war es laut. Und von nebenan hörte man ja die Geräusche des Lobpreises aus dem Tempel herüber. Die Musik und das Singen. Und hier das Stöhnen und das Wimmern. Jesus hört. Und auch das Hören ist Seelsorge. Diese ungeteilte Aufmerksamkeit, dieses echte Interesse, diese ganze Hinwendung. Und das ist es doch, was uns oft fehlt. Ganz ungeteilt und echt bei dem Nächsten zu sein. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, mehres gleichzeitig zu tun. Multitasking heißt das auf Neudeutsch heute. Nebenbei nur hören, oberflächlich nur wahrnehmen, zusätzlich etwas aufnehmen irgendwie. Aber wenn wir anderen Menschen helfen wollen, müssen wir zunächst um ein besseres Hören ringen. Jesaja stöhnt darüber, Herr, Herr, öffne uns das Ohr, damit wir hören, wie Jünger hören. Hören, wie Jünger hören. Oder wie Jesus. Und das Dritte, Jesus hilft, wo helfen wir? Jesus hilft tiefenwirksam und heilsbezogen, ewigkeitsperspektivisch. Seine Hilfe erschöpft sich nicht in der Heilung einer äußeren Krankheit, ja manchmal sogar überhaupt nicht in der Heilung der äußeren Krankheit, sondern eher in der Heilung des inneren Elends, im Heil der Seelennot. Deshalb fragt er ihn, willst du gesund werden? Das ist eine wichtige Frage, denn wenn er gesund wird, wird sich alles ändern. Nicht mehr das Sitzen. Sein Leben da absitzen und hocken bleiben, dann heißt es aufstehen und gehen. Das wird er ja gleich erfahren. Jesus wird es ihm zusprechen. Heißt es aufstehen und gehen, Arbeit suchen, Verantwortung übernehmen, seinen Mann stehen oder seine Frau stehen, den Alltag zurückzukehren. Ist doch ein Risiko. Mancher hat sich so in seiner Krankheit eingerichtet. 38 Jahre. Das ist ja mehr wie ein ganzes Leben der damaligen Zeit. Jetzt soll alles anders werden? Jesus hilft, wo helfen wir? Er heilt und vergibt. Oft heißt es nur, dir sind deine Sünden vergeben. Geh hin und sündige fort nicht mehr. Aber deshalb war er ja gar nicht gekommen. Er wollte ja gesund werden. Er wollte aufstehen und gehen. Er wollte das Risiko eines neuen Lebens auf sich nehmen. Ja. Er wollte aus dieser Halle raus. Raus aus dieser Halle. Hinein in ein neues Leben. Und Jesus ist der ganze Mensch wichtig. Darum bindet Jesus in seiner Hilfe Fürsorge und Seelsorge zusammen. Er schnürt ein Paket der Rettung mit Heil und Heilung. Jedenfalls dort zur damaligen Zeit. Manchmal auch hier zur heutigen Zeit. Denn er weiß, dass dem Menschen nur dann wirklich und nachhaltig und tiefenwirksam geholfen ist, wenn er das Heil und das neue Leben mit Gott gefunden hat. Und weil Jesus selbst gepredigt und geheilt und vergeben und geholfen hat, müssen auch wir das lösende Wort und die helfende Hand, Wort und Tat, Geste und Geben miteinander verbinden. Das ist auch Nachfolge. Blumenstrauß und Spruchkarte, Gabe und Gebet, Stellenangebot und Angebot eines seelsorgerlichen Gesprächs, guter Rat und Gottesdienst, das gehört zusammen. Der muss ja wissen, warum wir zu ihm gekommen sind. Herr, ich habe keinen Menschen. Dieser Satz sollte nie mehr geseufzt und gestöhnt und gesprochen werden. Denn wir haben ja einen. Ja, mehr noch, wir haben nicht nur einen Menschen, sondern einen Gott. Einen Gott, der Macht hat im Himmel und auf Erden, der da hilft und vom Tod errettet. Und der Sohn Gottes will denen begegnen, die in den stillen Kammern der Verzweiflung sitzen, die sich in den Irrgärten unerfüllter Lebenssehnsüchte verlaufen haben, die sich in den dunklen Tälern ihrer Not und ihres Elends verkrochen haben, denen wird er begegnen. Und bei dieser Begegnung will er uns dabei haben. Vergessen wir das nicht. Er will uns dabei haben. Wir, seine Gemeinde. Wir dürfen, können und sollen seine Augen und Ohren und Hände sein. Er könnte auf uns verzichten, er bräuchte uns nicht, aber er will uns. So würdig sind wir vor seinen Augen, so wertvoll, wertgeachtet, wertgeschätzt. Er will uns mitnehmen. Wir dürfen seine Handlanger sein, kleine Handreichungen der Liebe, mehr nicht, mehr nicht. Wenn jeder sich in der nächsten Zeit vornehmen würde, einen einsamen, verzagten, alten, müden, vergessenen oder verlassenen Menschen zu besuchen, einen einzigen nur, mir ein paar Blumen oder etwas Gutes zum Lesen, ein freundliches Wort, einen Gedanken aus der Bibel oder einen Gruß in Jesu Namen bringen würde, einen einzigen nur, ihm zuhören bei dem, was er zu erzählen hat, was ihm auf der Seele liegt, was er schon immer einmal loswerden wollte, dann... Ja, dann könnte in viele dunklen Herzen ein heller Lichtstrahl fallen. Dann. Dann könnten diese Menschen nicht mehr sagen, Herr, ich habe keinen Menschen. Denn dann hätte er mindestens einen Menschen und außerdem noch einen Herrn, der sein Bitten, sein Flehen, sein Jammern, sein Seufzen und sein Schreien gehört hat, seine Not und sein Elend gesehen hat und seine Hände zur Hilfe ausgestreckt hat. Herr, ich habe keinen Menschen. Der könnte dann sagen, nein, ich habe einen Gott. Ich habe dich, Herr Jesus, den Sohn Gottes, den Heiland und den Retter, den Erlöser und den guten Hirten. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Aber wohin ging er? Wohin ging er? Amen.